Hallo Welt da draußen. Das ist jetzt die 5. Folge von Surfing Linux. Lange hat's gedauert, bis ich wieder einen netten Gast an Land ziehen konnte. Heute mit Alois aus Tirol. Grüß dich, Alois.
Hallo Stefan, danke für die Einladung.
Ich bedanke mich meinerseits. Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
Ja, klar. Wie du schon sagtest, mein Name ist Alois, ich bin 56 Jahre alt, komme aus dem gebirgigen Tirol, in der Nähe von Innsbruck, also nicht ganz in Innsbruck, arbeite mit einem normalen Beruf den ganzen Tag im Großhandel, in einer Pharmaindustrie, habe eine Frau und zwei Töchter. Bin eben kein IT-ler und beschäftige mich mit Linux schon so circa 10 Jahren. Und ich kann das bis heute noch nicht.
was soll man da großartig können? Also es gibt immer irgendwas, was man nicht weiß.
Ja, richtig.
Ich bin auch 50 plus, also wir haben tatsächlich das gleiche Alter, witzigerweise. Und ich verwende Linux mit Pausen seit den 90ern. Also ich habe an der Uni, als ich angefangen hatte zu studieren, angefangen mit einem Wobis Highscreen Computer, nachdem ich nach zwei wissenschaftlichen Hausarbeiten festgestellt habe, so mit Schreibmaschine ist es doch sehr mühsam, habe ich dann meine Ersparnisse zusammengekratzt, habe mir einen damals 386 DX40 gekauft mit lächerlich kleinem Arbeitsspeicher. Und darauf lief dann natürlich erstmal Windows, damals noch so Windows 3.1. Das lief allerdings sehr schlecht und hat sich gerne mal aufgehängt. Und die Textverarbeitungssoftware, die man für seine wissenschaftlichen Hausarbeiten benutzt hat, war natürlich Word. Und das war so, dass dann also die Katastrophen regelmäßig vorprogrammiert waren. Wer aber also was abgeben musste, hatte sich aufgehängt und die Fußnoten durcheinander gewirbelt. Das war alles nicht so genau. Also ich bin ja eigentlich Lehrer für Deutsch und Geschichte und habe damals Lehramt für Germanistik und Geschichte studiert. Und man hat uns wenig Mut gemacht so für die Zukunft damals. Und da bin ich an einen Aufbaustudiengang herangekommen namens Linguistische Informations- und Textverarbeitung. Und da haben sich dann auch mal zwei Informatiker hinein verirrt für eine Veranstaltung. Und die haben mir dann den Tipp gegeben, Mensch, warum nimmst du nicht einfach Tech dafür? Und da war irgendwie der Zusammenhang zu Linux dann gleich hergestellt. Die haben dann auch von Linux geschwärmt. Und übers Rechenzentrum ist man kostenlos an eine Slackware-Distribution herangekommen. Und da habe ich dann also auf meiner lahmen Krücke von uraltem Computer, also der war damals schon irgendwie so am Absteigen, der untere Ast irgendwie ist, also war nicht so der schnellste, der damals verkauft wurde und der am besten ausgestattete. Und also ich habe auf dieser lahmen Krücke dann circa 60 Disketten installiert. Das war recht mühsam. Und habe da mein erstes Linux Slackware damals draufgespielt. Und ich habe dann, muss ich sagen, tatsächlich dann alle wissenschaftlichen Hausarbeiten dann mit LaTeX gesetzt. Auch ein Nischenprogramm. Die Mathematiker schwärmen davon, weil das Programm gut Formelsatz kann.
Habe ich auch schon mal verwendet, ja.
Und das hat mir also viel Zeit und Nerven gespart, muss ich sagen. So für wissenschaftliche Hausarbeiten kann man eigentlich nichts Besseres empfehlen, auch heutzutage. Also Word ist natürlich ein bisschen pflegeleichter geworden, stürzt nicht mehr so oft ab. Und die Computer sind leistungsfähiger, insofern kann man da auch damit arbeiten. Aber was so, sagen wir mal, wissenschaftliche Texte angeht, so 20 Seiten mit 120 Fußnoten, da dürfte LaTeX immer noch ungeschlagen sein.
In Word wahrscheinlich ein bisschen ein Problem.
Ja, dafür ist es nicht wirklich ausgelegt.
Stimmt, ja.
Und LaTeX arbeitet halt wie so eine normale Programmiersprache. Man schiebt den Text in einen Compiler. Der hat dann alle Zeit der Welt und alle Ressourcen, die er braucht, um die Sachen vernünftig anzuordnen und spuckt dann ein schönes Ergebnis aus. Mhm. Während Word in einer Endlosschleife hängt und alles live macht. Mhm. Aber das wird schon wieder zu technisch gerade.
Ja.
Ich wollte noch kurz Werbung machen für die Teilnahme an Surfing Linux. Also dieser Podcast ist jetzt nicht dafür gedacht, dass ich jetzt nur Leute austauschen oder mit mir reden wollen, die jetzt ganz, ganz tief in der technischen Materie drinstecken, sondern der Untertitel dieses Podcasts ist Podcast zu Freud und Leid mit Linux. Es geht allgemein um Erfahrungen bei der Verwendung mit Linux, gute, schlechte. Und jede Person, die Linux verwendet, ist im Grunde genommen dafür geeignet, hier in diesem Podcast sich mit mir darüber zu unterhalten. Ich bin ja auch kein ITler.
Ja, bei mir hat es mit ungefähr 20 Jahren, wo ich 20 Jahre alt war, angefangen. Ich bin immer mehr der Schrauber gewesen. Habe auch 386 angefangen, 486, dann kam der erste Pentium und dann das übliche Windows-Gedönse, sage ich mal. Und dann kam Vista und das war so der Todesstoß für Windows. Und dazu mal sind die kleinen Raspberry Pi auf den Markt gekommen, das war ein Zweier, glaube ich, war das. Und das war so die erste Berührung mit Linux.
Ich habe einen Raspberry 3B.
Mhm. Ja, die Geschichte ging dann schon weiter. Es war ein Dreier, ein Vierer, ein Fünfer. So weit bin ich noch nicht.
Den Vierer hatte ich mir dann auch noch gekauft.
Die hatten dann schon ordentlich Leistung.
Den wollte ich so als Medienabspielgerät am Fernseher haben.
Genau, ja. Mhm.
Aber irgendwie habe ich da immer Ärger mit Kodi gehabt.
Ah, okay.
Das hat mir so ein bisschen die Petersilie verhagelt.
Mhm.
Ich habe meine Lieblingsserie da komplett auf die Festplatte gezogen, um sie schön dann anschauen zu können in aller Ruhe. Mit Informationen zu den Folgen, schön mit Bildchen und Texten. Und die wurden einmal angezeigt, einmal nicht angezeigt.
Mhm.
Also das ist eine irgendwie schon ein bisschen eine fiese Leier.
Mhm.
Jetzt habe ich gerade wieder mal versucht, meine Mediensammlung per Festplatte an die Fritzbox zu hängen.
Mhm.
Und dann über die Fritzbox zu streamen.
Ja. Fritzbox wahrscheinlich zu langsam?
Nö, das
okay.
Geht.
Okay.
Es funktioniert gerade.
Mhm.
Und ich habe auf einem Streaming-Stick, der am Fernseher steckt, von Huawei, Kodi als App installiert. Die kann auch vernünftig auf die Festplatte zugreifen, die im Keller an der Fritzbox hängt.
Mhm.
Und jetzt habe ich aber das Phänomen, dass bei der Beschreibung der einzelnen Serienfolgen merkwürdigerweise eine Folge doppelt beschrieben wird. Und alle anderen Folgen verschieben sich von der Beschreibung nach hinten.
Okay.
Also wenn man jetzt die Folgen dann antippt und will die Beschreibung lesen, was ist da los, dann kommt die falsche Beschreibung.
Für den Nächsten.
Und das nervt dann schon wieder.
Ja. Ja. Das gehört dazu.
Ja. Man bekommt bei Linux auch nicht alles geschenkt.
Ne? Man muss sich schwer arbeiten.
Ja, das ist aber so, also das gängige Negativ-Image von Linux ist nur was für Frickler.
Ja, okay.
Ja.
Da bin ich so geteilter Meinung.
Sind wir bei der ersten Frage dann schon angelangt? Ist Linux für alle, die von Windows umsteigen wollen, geeignet?
Definitiv jein. Es ist eine Möglichkeit. Muss aber nicht sein. Kommt immer darauf an, was sich der Benutzer dann erwartet. Oder wie er es bedienen will, will er es gleich bedienen. Wird bei Linux etwas schwierig werden. Es ist doch einiges zum Umlernen.
Meine Frau macht ja zum Beispiel nur Office und E-Mail. Zeitweise hatte ich ihr einen Linux-Rechner hingestellt mit Ubuntu, Mint und Debian zwischendrin mal. Ich habe da mal die Distros gewechselt. Also von der Bedienung hatte sie überhaupt keine Probleme. Obwohl sie jemand ist, der sich da überhaupt keine Gedanken machen will, was man da wie bedient oder konfiguriert oder sonst was.
Ich glaube, eben da sind die zwei Unterschiede. Das Bedienen und das Terminal, sagen wir mal so. Nicht? Das Bedienen, das kann wahrscheinlich eine 70-jährige Oma, Opa auch. Für das ist Linux sicher geeignet.
Sofern man also Distributionen nimmt, die ein bisschen komfortabel eingerichtet sind.
Ja.
Die nicht erwarten, dass man da tiefer in die Materie einsteigt.
Ja. Das sind nachher unsere Einsteiger-Distributionen.
Dazu muss man wohl dann Ubuntu zählen. Linux Mint. Fedora ist wahrscheinlich nicht für Einsteiger geeignet.
Teilweise, würde ich sagen.
Gibt es dann noch SUSE Linux? Gibt es, glaube ich, auch noch. Führt nur so eine Randexistenz. Also ich habe am Anfang, als als CD-Laufwerke noch extrem teuer waren, mit Disketten herumhantiert. Und bin dann später zu SUSE Linux übergegangen und habe mir dann die DVDs, CDs gekauft. Da hatte ich dann einige dann zu Hause, einige Versionen, weil ich dann immer wieder neu installiert hatte. Und dann waren die aber irgendwie ein bisschen so verschwunden aus der Wahrnehmung. Aber die scheint es immer noch zu geben.
Ja. Richtig. Debian dürfen wir nicht vergessen. Obwohl viele sagen, es ist keine Einsteigerdistribution.
Also das habe ich auch mal auf dem Rechner von meiner Frau ausprobiert und da hatte ich das Problem, ich habe es nicht geschafft, den Drucker damit anzusprechen.
War ein Leitthema bei Debian, aber ist jetzt behoben. Also es kommt auch auf den Drucker drauf an, aber ich habe einen Drucker im Netz, also einen Netzwerkdrucker. Und der wird tadellos erkannt. Also Drucker war ein Problem, ja. Aber so von der Aufmachung oder die Installation von Debian finde ich jetzt nicht anders als Ubuntu oder Linux Mint.
Ja. Aber ist von der Software insgesamt etwas konservativer?
Vorteil für mich.
Wenn man gern was ausprobiert oder eine bestimmte Software dann haben will, kann's ja, Debian passieren, dass sie nicht aktuell unterstützt wird.
Richtig, ja. Wie gesagt, Vorteil, Nachteil. Was ich immer genieße, ist einfach, ich brauche mich um nichts zu kümmern. Also wenn das Ding läuft, dann läuft es die 2 Jahre, bis die nächste neue Debian-Version kommt. Und wenn sie eben auf neue Hardware laufen muss, ist Debian sicher die falsche Distribution.
Aber auch wenn man irgendein Programm ausprobieren muss, was jetzt nicht so in der Standard-Debian-Distribution drin ist,
ja,
dann kann das da auch ein Problem sein.
Gibt's Flatpak.
Ja.
Flathub.
Die weiß ich inzwischen immer mehr zu schätzen. Also ich habe hier ein Linux Manjaro und ich habe anfangs also im AUR, Advanced User Repository, heißt es, glaube ich. Ich glaube, das A steht nicht für Advanced. Das U steht für User, R für Repository. Und da kann man sich jede Software, die man sich noch vorstellen kann, die es für Linux gibt, installieren. Die wird dann frisch kompiliert. Und das Problem ist aber, beim nächsten Update muss man die nochmal neu über das AOR installieren. Also das läuft so in Konkurrenz zu dem Paketmanager-System, was da unter Arch läuft. Manjaro ist basiert auf der Arch-Distribution mit ein paar komfortableren Anpassungen. Und da ist es mir schon passiert, dass nach einem Update OBS nicht mehr so wollte wie ich.
Mhm. Neuinstallation oder Update?
Update. Das ist Im Gegensatz zu Debian ist Arch eine Rolling Release Distribution.
Richtig.
Und das hat den Vorteil, ich hatte früher immer tatsächlich 2 Jahre lang eine Linux-Distribution benutzt und dann in den Sommerferien, habe ich meine Festplatte platt gemacht und die nächste neue Version drauf installiert. Weil das automatische Update war mir immer zu kompliziert, hat lang gedauert und dann gab es noch ein paar Altlasten, die übrig geblieben sind. Ich habe das dann immer so radikal gelöst und habe dann also alle 2 Jahre neu installiert. Seitdem ich jetzt Linux Manjaro drauf habe, seit März 2020, ist es immer noch dieselbe Software sozusagen, immer wieder abgedatet. Das hat gut funktioniert. Also es gab ab und zu mal so ein paar Situationen, die dann ein bisschen schwierig waren, wo ich dann auch mal auf der Kommandozeile alleine gelassen wurde nach einem Update und kein Windows mehr starten wollte, also kein Linux-Windows mehr. Das sind dann so irritierende Momente, vor denen dann auch immer wieder gewarnt wird, wenn man also eine Arch-basierte Distro benutzt. Aber mit den entsprechenden Rechercheergebnissen aus dem Internet kommt man da auch wieder auf die Beine. Aber das ist, man muss halt mit umgehen können.
Macht er gern.
Und bei Linux Manjaro ist es so, im Gegensatz zum Normal Arch halten die Softwarepakete noch eine Woche zurück, wenn es Updates und Patches gibt. Und dieses AOR, zur Sicherheit. Aber das hat dann den Effekt, dass das AOR nicht mehr zum Restupdate passt, was man da installiert hat. Und das sorgt dann für so komische Effekte, dass dann eine Software, die man gerade noch gut benutzt hat, dann nicht mehr will. Und dann dauert es vielleicht 5 Tage oder so, bis sie wieder läuft. Und ja, ich habe mir dann immer vorgenommen, mal das Original Arch zu probieren, aber auf meinem normalen Desktop-Rechner habe ich das dann doch noch nicht gemacht bis heute.
Ja, ich bin also beim Arbeitsrechner mit Basta eingestiegen. So 2019. Mit Debian Basta. Und bin jetzt auf Trixi und auch immer die Versionssprung mitgemacht. Bis jetzt noch nie neu installiert. Und seit 22. Dezember 2024 habe ich auf Trixi umgestellt. Und seitdem läuft Trixi.
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch besser geworden. Ich hatte das bei Ubuntu bei den automatischen Updates. Ich habe dann schon die LTS-Versionen dann genommen. Und wenn da dann ein größeres neues Update kam, dann waren die entsprechenden Internetforen voll mit Fehlermeldungen immer. Also wenn ein Distributionsupdate kam auf die nächste Version.
Ja, das passiert oft bei Ubuntu.
Und danach bin ich bei Mint gelandet. Da eine Zeit lang geblieben, zwischendurch mal Debian probiert, was mich dann nicht überzeugt hat. Und dann bei Manjaro Linux. Ich habe dann versucht, mir eine Schreibmaschine herzustellen aus einem alten Server. Die kriegt man für billiges Geld nachgeworfen. Und das ist so sogenannte Thin Clients. Und die gibt es zum Beispiel auch lüfterlos. Und da habe ich dann jetzt auch mal Arch installiert. Hat funktioniert, läuft. Mit XFCE als Minimal-Windows. Das ist es dann im Prinzip eine Schreibmaschine, die keinen Lärm macht. Kein Lüfter. Dann hatte ich mal die verrückte Idee, weil ich das in einem YouTube-Video gesehen habe, mir ein altes MacBook zu holen, das eine Intel-CPU hat. Ein MacBook Air von 2014 habe ich für 100 € bekommen bei eBay Kleinanzeigen. und habe dort Arch Linux drauf installiert. Das Ding läuft.
Das habe ich von meiner Frau, glaube ich, auch mal gemacht. Ein MacBook Pro war das, glaube ich, 2012, auch ein Intel-Chip. Und da hatte ich glaube, Ubuntu drauf. Das einzige Problem, was war WLAN-Treiber und die Lüftersteuerung. Kann man aber auch im Internet finden. Läuft bis heute.
Ja.
Also, Linux ist allgegenwärtig.
Ja, ich habe auch eine Setup-Box, auf der ein Linux läuft. Eine VU Duo Plus.
Ja, ich auch. Ist schon 20, 25 Jahre.
Ja, die ist schon älter.
Schon älter, gell?
Ja.
Läuft immer noch.
Läuft.
Ja. Mit dem Speicher hat sie mir ein bisschen Probleme gegeben.
Ja, der ist einfach zu klein.
Richtig, ja. Aber das Ding, ich warte jeden Tag, aber es läuft.
Ja. Ja, also irgendwie eine neuere Box rentiert sich dann erst, wenn man wirklich einen Fernseher hat, der auch 4K anzeigen kann. Mein Fernseher kann das noch nicht. Ich sage ab und zu mal zu meiner Frau, wir brauchen mal einen neuen.
Nö.
Bei einem neuen wird es sich wieder lohnen.
Richtig, ja. Aber wir haben auch keine 4K, also wüsste auch nicht, warum. Weil die meisten Programme würden, wenn jetzt ein normaler Fernseher ist, gerade und gerade Full HD.
Ja, viel mehr geht eigentlich gar nicht.
Nö, also für was?
Höchstens auf Bezahlkanälen.
Ja.
Okay, wir hatten so als Punkt noch notiert, große Auswahl von Linux-Distributionen, sind diese notwendig und wenn ja, warum?
Also ich würde sagen, ja, sie sind notwendig. Ist zwar für einen Anfänger sehr schwer durchzublicken, aber für die Vielfalt von Linux ist es einfach notwendig. Auf der anderen Seite gut, auf der anderen Seite schlecht. Weil in meinem Fall ich schon Arbeit habe bei Debian durchblicke.
Ja, also wenn man da verschiedene ausprobieren will, dann wird es kompliziert.
Ich hatte auch schon das Distro-Hopping hinter mir. Und naja, also da sind schon Sachen dabei, wo man schon mal ein halber ITler sein muss, dass man das versteht.
Ja. Eine kleine Hilfe ist die Seite distrowatch.com. Die haben eine Top 10. Oder das ist eine Top 100.
Richtig, ja.
Wenn man sich da so im ersten Zehntel umguckt, findet man schon recht brauchbare Sachen. Auf Platz 1 ist gerade Linux Mint.
Ist schon lang auf Platz 1.
Debian ist auf Platz 5. Popo ist auf 6, Manjaro auf 7. Ubuntu ist hinter Manjaro. Auf Platz 8. Ja, und da ist noch oben SUSE auf Platz 10.
Genau. Das sind die letzten 6 Monate, oder?
Ja. Also wenn man unter den ersten 10 eine rausgreift, denke ich, kann man auch als Anfänger damit klarkommen.
Ja. Auf jeden Fall. Da fehlt dann nur mehr der USB-Stick und die F2-Taste.
Ja. Ich hatte mal einen Schüler, der wollte, dass wir in einer Stunde dann mal Ubuntu installieren. Also gegen Schuljahresende, da war nicht so viel los. Haben wir dann von DVD damals noch gemacht und Nach einer Stunde hatte der ein lauffähiges System.
Mhm.
Mit bedienbarem Office.
Mhm.
Völlig problemlos.
Ja. Na, also Linux ist sicher eine Alternative zu Windows. Kommt auf den Benutzer drauf an.
Ja, schwierig wird's, wenn man auf bestimmte Bezahlsoftware angewiesen ist, die nur unter Windows läuft.
Richtig, ja.
Also in der Schule haben wir das Problem, dass wir Microsoft Office benutzen, als Schule noch in Bayern. Vielleicht kappen die das uns irgendwann. Also wir sind eine berufliche Schule, wir haben so den Anspruch, wir müssen die Leute auf das Berufsleben vorbereiten. Und da könnte es vielleicht auch irgendwann mal heißen, nö, ihr benutzt was anderes. Aber im Moment benutzen wir es noch und da kann man natürlich sich nicht mit einem Linux-PC dann reinstellen, weil Microsoft OneNote, was sehr, sehr nützlich ist für den Unterricht, im Browser allein ein bisschen sehr eingeschränkt bedienbar ist.
Mhm.
Also vor allem, wenn man dann mit der Hand drauf schreibt und solche Sachen.
Mhm. Ich finde zwar, das ist der falsche Weg, aber
ja.
Bei der Tochter, die ist jetzt 14, da haben sie halt das iPad jetzt. Auch eine Möglichkeit.
Das ist jetzt aber auch nicht besser, was so
nee, ich sag.
Die Einseitigkeit der Softwarelandschaft angeht.
Richtig. Ob jetzt das Microsoft ist oder Apple, ist egal.
Das Interessante bei den Apple-Jüngern ist, die werden auch brutal geknechtet und eingeschränkt in ihren Nutzerfreiheiten. Und die Apple-Leute finden das auch noch gut, weil man da so gut versorgt wird und alles so schön übersichtlich ist.
Mhm. Sie wissen schon, wie sie es machen müssen,
ja.
Dass die Kinder oder die Jugendlichen drauf aufhüpfen.
Der goldene Apple-Käfig.
Richtig.
Aber gerade für so Programmiersachen lässt sich ja so ein Apple-iPad überhaupt nicht verwenden. Also man kann überhaupt keine Programmierumgebung drauf installieren, das hat Apple da verdongelt. Geht nicht. Aus Sicherheitsgründen.
Ja.
Man kann da nur Apps benutzen, die in ihren Sandboxen laufen und die nur über Teilen miteinander kommunizieren können. Man hat keinen direkten Zugriff auf das Dateisystem. Und um spielerisch was auszuprobieren oder auch um die ersten Schritte beim Programmieren zu machen, keine Chance, geht damit nicht.
Es gibt schon Probleme, also ob es jetzt nur ist, weiß ich nicht, aber früher hast du ja nicht einmal eine Bluetooth-Verbindung herstellen können zwischen einem Apple-Gerät und ein normales Gerät, sagen wir mal.
Weiß ich nicht. Das müsste inzwischen aber gehen.
Okay.
Oder meinst du sowas über wie AirDrop, dass man drahtlos Sachen direkt austauschen
richtig,
kann?
Genau.
Ich glaube, das geht nicht, ne? Ja. Da kommunizieren die Apple-Geräte nur miteinander über ihr AirDrop-Protokoll.
Richtig, ja.
Also wir hatten bei uns in der Schule ja den Anspruch, dass man mit allen Geräten drahtlos auf das ActiveBoard, auf die Tafel projizieren können muss.
Mhm.
Und damit es klappt, haben wir da einen eigenen PC in jedem Klassenzimmer. Da hängt hinter der Tafel so ein kleiner Intel NUC-Würfel. Und der sorgt mit einer Software namens AirServer dafür, dass auch wirklich dann Apple, Android und Windows-Geräte projizieren können. Und wenn Leute von auswärts kommen, bewundern die uns dann immer, dass es geht.
Dass es funktioniert.
Weil anderswo heißt es immer entweder Windows oder Apple. Die einen haben dann nur ihr Apple TV und da stehst du dann mit Windows vor verschlossenen Türen und umgekehrt. Die haben dann eine Lösung, die nur für Windows geht.
Ja. Jeder kocht sein eigenes Süppchen.
Und da hat Linux jetzt dann aber auch ein Problem. Mit Linux kann man da nicht wirklich gut projizieren. Da hat Linux also ja extrem Nachholbedarf, muss man sagen.
Wahrscheinlich in vielen Fällen noch, wenn die Masse dann kommt.
Da gibt es Gnomecast oder sowas, was da gehen soll, aber das gilt als sehr unzuverlässig. Und als Musiker habe ich auch noch gemerkt, wo Linux schwer zu gebrauchen ist. wenn ich jetzt ein Tablet haben will, mit dem ich jetzt Noten anzeigen kann. Ja, anstelle eines Stapel Papiers auf dem Notenpult einfach ein Tablet nehmen und dann einfach die Tablets, also die Seiten digital als PDF drin anzeigen lassen und verwalten und edieren, beschriften können. Das geht mit Linux auch nicht.
Okay.
Da fehlt auch die Software. Also, wenn ich jetzt ein Tablet nehme, also wie in Microsoft Surface, installiere da jetzt Linux drauf, dann fehlt mir die Software zum Anzeigen der Noten. Weil so ein einfacher PDF-Betrachter, also von denen gibt es ja einige unter Linux, der hat nicht diese Komfortfunktionen, die zum Beispiel Mobile Sheets hat. Das kann die Seiten so halbseitig umblättern bei schwierigen Stellen. Es kann sogar hin und her springen, wenn mehrere Teile wiederholt werden und. Also Spezialfunktionen, die man als Musiker gerne hat. Das ist eine Nische, die von Linux nicht bedient wird.
Aber von Apple schon, oder?
Ja.
Ja. Weil wenn man oft so Konzertmitschnitte sieht, stehen immer die Geräte da.
Und ja, manche haben da extra nur ihr Apple-Gerät dafür, ja.
Okay.
Aber warum verwenden wir denn Linux, wenn es so Einschränkungen hat?
Naja. Für mich, also warum ich eigentlich wirklich umgestiegen bin, ist dazu mal das Windows Vista gewesen, Katastrophe. Und da kam auch der Datenschutz langsam so, oder die Datenkrake von Microsoft schon langsam ins Rollen. Und das war für mich dann der Zeitpunkt, wo ich sagte, und jetzt will ich was anderes. Also Datenschutz ist für Linux schon noch sehr stark.
Ja, muss man sagen. Also man hat unter keinem anderen Betriebssystem die Freiheit zu sagen, nein, das will ich jetzt nicht, das schalte ich jetzt ab. Und von dieser Software lasse ich mich nicht ausspionieren. Bei allen anderen gibt es so bestimmte Teile, die man da nicht beeinflussen kann. Ich habe als letztes Windows-System zu Hause für mich Windows 2000 verwendet. Und ja, bei mir war es ein bisschen auch die Langeweile, dass ich dann parallel noch damals noch Linux Ubuntu installiert hatte. Ich bin dann immer mal so hin und her geswitcht und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass ich ja lieber OpenOffice benutze als Microsoft Office. Und dann war der Hauptgrund für mich, Windows zu benutzen, eigentlich weg. Und als ich dann gemerkt habe, ich kann also meine sämtlichen Arbeiten auch unter Linux erledigen, habe ich dann Windows irgendwann gelöscht. Ich hatte dann zeitweise auch so das Interesse an verschiedenen Spielen verloren. War eher so ein Casual-Gamer. Und habe jetzt aber so in der Zwischenzeit festgestellt, dass wieder sehr viele Spiele dann unter Linux dann funktionieren. Also ich habe dann tatsächlich mehr oder weniger dann konsequent dann auch Linux verwendet und nicht mehr allzu viel zurückgeschaut nach Microsoft. Ich merke den Unterschied, da ich ein Dienstgerät habe, auf dem Windows läuft, wenn ich dann so Sachen, oder ich merke den Unterschied auf dem Laptop meiner Frau, auf dem Windows läuft, wenn ich da neue Sachen installieren muss, einrichten muss, warten muss, weil ich muss natürlich dann die Updates machen und das Zeug, wie eingeschränkt man unter Windows ist, wie stark man gegängelt und bevormundet wird vom System.
Richtig.
Und unter Linux kann ich im Prinzip alles mehr oder weniger nach meinen Bedürfnissen anpassen und einstellen und konfigurieren. Ich habe ein Windows-System, was ich mir auswählen kann aus einer Reihe von verschiedenen Windows-Systemen. Also ich meine die Windows-Oberfläche, die verschiedenen Windows-Manager, ohne jetzt gleich einen Riesenfass aufzumachen, was es da alles gibt. und welche unterschiedlichen Bedienkonzepte es da gibt. Also es gibt vor allem unter Linux unterschiedliche Bedienkonzepte, aus denen ich auswählen kann. Mhm. Ich habe nicht eine Software, die gerade aktuell ist, die ich verwenden muss.
Mhm. Ich habe, also ich kann mir machen, was ich will, nicht im Prinzip. Was mit Windows nicht möglich ist oder nur eingeschränkt möglich ist. Und ja, die Programme gibt es auch viele Alternativen. Mit ein bisschen guten Willen findet man was. Aber also Windows ist seit 10 Jahren tot bei mir. Also ich habe alles umstellen können. Bei mir gibt es kein einziges Windows-Gerät mehr. Außer Schule halt, Tochter.
Ja.
iPad. Wie gesagt, auch hier heute das Mikrofon eingesteckt. Nichts einstellen, gar nichts. Alles in Ordnung. Windows Plug and Play etwas bedienungsbedürftig.
Ja. Wobei Auto jetzt auch nicht so ein einfaches Thema unter Linux ist, aber es funktioniert inzwischen sehr viele so out of the boxen.
Der Standard einmal, das stimmt.
Also ich habe jetzt ein USB-Audio-Interface am Rechner hängen. Mhm. In dem Fall ein Focusrite Vocaster Duo. Und das Teil ist sehr gut ausgestattet mit einem internen Signalprozessor, mit internem Routing. Das volle Potenzial kann man nur mit der Windows-Software ausschöpfen. Mhm. Aber es gibt da jetzt zum Beispiel eine Linux-Seite, die das Gerät unterstützt, also eine GitHub-Seite, wo alle möglichen Focusrite-Modelle unterstützt werden. Mhm. Und treiberseitig wird es auch unterstützt und es gibt so ein kleines Programm, mit dem man dann so einzelne Sachen auch einstellen kann. Aber man hat nicht denselben Bedienkomfort wie jetzt unter Windows.
Ja. So wie mit den Treiber.
Ja.
Grafikkartentreiber zum Beispiel.
Nö, bei dem Audio-Interface ist es ja möglich, dass man verschiedene Kanäle miteinander verschalten kann. Mhm. Dass man unterschiedliche Bahnen festlegen kann, auf denen jetzt also die verschiedenen Audioquellen sich miteinander mischen. Mhm. Und es gibt dann verschiedene Effekte, die man noch einschalten kann. Und wenn man jetzt sowas unter Linux betreiben will, muss man erstmal gucken, unterstützt jetzt Linux das Audio-Interface? Oder umgekehrt. Man muss die Frage bei der Hardware, die man bei Linux verwenden will, immer so stellen, ist die Hardware so gebaut, dass sie allgemeine Standards unterstützt, die dann auch von vielen Leuten unterstützt werden, so dass Linux dann auch die Möglichkeit hat, hier Treiber bereitzustellen. Mhm. Wenn das Ganze zu proprietär ist und nur unter Betriebsgeheimnis läuft, das nur der Hersteller kennt und der nach außen hin nicht offen ist, so dass andere Drittanbieter was unterstützen können, dann sieht es meistens ein bisschen schwieriger aus.
Siehe Nvidia-Grafikkarten.
Genau. Wobei ich, muss ich sagen, auch Intel Nvidia habe, weil ich habe jetzt meinen zweiten Rechner, den ich seit über 10 Jahren benutze. Also mein aktueller Rechner ist jetzt in seinem 10. Lebensjahr angekommen, den ich hier verwende. Den habe ich mir selber aus Einzelteilen zusammengebaut. Und davor hatte ich einen, den hatte ich selber 10 Jahre benutzt. Da habe ich jetzt für den Flohmarkt mal das Gehäuse auseinandergelegt. Mhm. Das war ein ChiefTech 601. Mhm. So ein ikonisches Gehäuse, was immer nur so als Symbol für Server verwendet wird. Wenn man das im Internet sieht, so als Icon. Und den hatte ich 10 Jahre selber benutzt und den habe ich dann noch 5 Jahre ins Kinderzimmer meiner Tochter gestellt und die hat ihn dann auch noch für Einzelsachen verwendet. Und der hat im Prinzip jetzt immer noch funktioniert. Mhm. War natürlich entsprechend langsam geworden.
Ja.
Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Bei der Hardware, die von Linux unterstützt wird, damals hatte ich dann auch Intel Nvidia, genau, hatte ich genommen, weil ich da im Vorfeld recherchiert hatte, dass im Spielebereich, auch wenn es immer heißt, dass AMD-Grafikkarten besser unterstützt werden, dass halt einzelne Sachen dann schon besser laufen mit den proprietären NVIDIA-Treibern, wenn man eine NVIDIA-Karte hat. Mhm. Und jetzt mit KI ist es auch so, gewisse Sachen, die funktionieren halt bei NVIDIA. Mhm. Und nicht bei den AMD-Grafikkarten.
Mhm. Geh mal bitte. Ich habe eine AMD-Grafikkarte als Linux-Jünger. Musste ich eine haben. 7900 XT. Läuft relativ stabil. Und werden im Prinzip die Treiber von Kernel verwendet.
Warte, da gab es früher immer das Problem, dass die nicht so stabil waren, die Treiber.
Richtig, richtig, ja. Inzwischen sehr gut. Oder sagen wir besser. Obwohl ich, wie ich den Umstieg gemacht habe, genau aus diesem Grund ich dann auf die Proton-Schicht gewechselt bin. Also ich verwende jetzt nicht die offenen Treiber von AMD, sondern verwende die Proton-Schicht. Und da läuft das um einiges besser.
Die sind jetzt auch proprietär, dann die Proton-Treiber?
Die sind von teilweise, ja, ist von Wein, also die unterste Schicht ist Wein, dann ist Proton, ist von jetzt habe ich ihn wieder vorne verloren.
Ich habe bei Proton noch nie näher nachgeguckt, ob das jetzt Open Source oder Closed Source ist.
Nein, also die unterste Schicht ist Wein. Dann kommt der Proton und das wird gemacht von Steam. Steam macht Proton.
Ja. Steam ist natürlich kommerziell und...
Richtig. Aber wie gesagt, die unterste Schicht ist Wein und Wein ist, glaube ich, nicht proprietär.
Okay, aber die haben ein GitHub, WAF-Software Proton.
Mhm. Richtig.
Wo man auch an den Code rankommen kann.
Mhm. Genau.
Wo ist da die Lizenz? Makefile, da gibt es was zum... Kompilieren, BSD 3 Class License. Mhm. Wenn man drauf tippt, kommt man wieder auf dieselbe Seite.
Und wie gesagt, also die Proton-Schicht ist um einiges besser als der offene Treiber von AMD. Und das ist eigentlich das, warum ich so lange gehadert habe mit dem Gaming-PC.
Ja. Ja, wenn man so ein Lieblingsspiel hat, was man da gerne hätte.
Hm.
Und es läuft dann nicht, das kann einen dann schon fuchsen.
Es wäre geläuft. Also es ist gelaufen, aber bei Windows sah das wohl einiges besser aus. Und der Vergleich, der macht den Unterschied.
Also BSD-Lizenz, ich habe da was gefunden, bezeichnet eine Gruppe von freizügigen Open-Source-Lizenzen.
Mhm.
Der Urtyp der Lizenz stammt von der University of California, Berkeley, mhm, worauf das Akronym BSD hinweist. Software unter BSD-Lizenz darf frei verwendet werden. Es ist erlaubt, sie zu kopieren, zu verändern und zu verbreiten. Einzige Bedingung ist, dass der Copyright-Vermerk des ursprünglichen Programms nicht entfernt werden darf.
Mhm.
Somit eignet sich unter einer BSD-Lizenz stehende Software auch als Vorlage für kommerzielle teilproprietäre Produkte.
Hm.
Dieses Lizenzmodell unterscheidet sich von der GNU General Public License darin, dass es kein Copyleft enthält. Also ein Programmierer, der ein unter einer BSD-Lizenz veröffentlichtes Programm oder eine Bibliothek verändert und dann binär verbreitet, ist nicht verpflichtet, den Quellcode mitzuveröffentlichen.
Hm.
Also hat zumindest Open Source Basis.
Hm. Richtig.
Ja, also ich habe jetzt Lutris bei mir eingerichtet, schon seit einiger Zeit. Mhm. Und ja, das Problem bei Linux Manjaro ist, es gibt da sehr viele Updates immer. Mhm. Da Rolling Release und Arch basiert. Mhm. Und alle Spiele, die ich da mal zum Laufen gebracht hatte, die sind dann zwischendurch mal nicht mehr gelaufen. Mhm. Und ich habe sie dann auch nicht mehr so richtig zum Laufen gebracht. Und bei GOG habe ich da meine Spiele immer eingekauft. Mhm. Good Old Games. Mhm. Wenn man da Spiele kauft, dann gehören die einem, dann kann man die auch runterladen komplett. Bei Steam ist es so, dass man die Spiele halt nur online zur Verfügung hat, sozusagen. Mhm. Man muss sich bei Steam einloggen, um sie spielen zu können. Mhm. Irgendwie gibt es auch einen Offline-Modus, aber generell braucht man da immer den Online-Kontakt zu Steam. Mhm. Da wollte ich eigentlich bei GOG bleiben, aber auf Dauer funktioniert es eher schlecht. Und so viel Freizeit habe ich jetzt auch nicht, dass ich da immer Stunden damit verbringe, so Spiele wieder einzurichten, zu konfigurieren und herauszufinden, welche Wein-Version die jetzt brauchen und. Ja. Also diesen komischen Wein-Präfix wieder neu zu konfigurieren. Ja. So dass ich inzwischen auch bei Steam gelandet bin.
Ja. Bei GOG spiele ich noch Siedler 3. Also das ist das, was übergeblieben ist.
Also das Verrückte bei GOG ist, ich habe da irgendwie mal was angeklickt, dass sie mir Werbung schicken dürfen. Und jetzt kriege ich dann halt immer auch Spiele geschenkt.
Ah, okay.
Also meine Bibliothek bei GOG ist schon ziemlich angewachsen. Mhm. Meistens aus kostenlosen Spielen, mhm, die sie dann immer als Giveaway dann hergeschenkt haben. Ja. Aber wie gesagt, also das Leben ist zu kurz, um die alle zu spielen, geschweige denn dann zu konfigurieren. Mhm.
Wenn man einen normalen Job hat, ja.
Genau. Es ist schon sehr unübersichtlich geworden, was man mit dem guten alten Doom 2 alles machen kann.
Ja.
Da gibt's
also, überhaupt noch existiert.
Ja, vor allem ist es eine sehr lebendige und auch kreative Szene. Mhm. Mit Cheesy Doom unter Linux kann man da alle möglichen Veränderungen spielen bei Doom 2.
Okay.
Das sind unter Umständen komplett neue Spiele, die man da für lau bekommt. Mhm. Und die auch richtig Spaß machen. Mhm. Also da gibt es jede Menge Videos auf YouTube zu dem Thema Doom Mod.
Okay.
Und da scheint es kein Ende zu geben. Mhm. Da hat die Firma id Software irgendwann mal den Quellcode veröffentlicht von Doom 2. Dann konnten die Leute da ohne Ende da Mods herstellen.
Okay.
Das ist eine eigene Welt für sich.
Okay.
Ah, jetzt habe ich die Seite verblättert. Was vermissen wir noch unter Linux? Ich habe da schon was genannt. Ich hatte da ein eigenartiges Erlebnis mit meinem Drucker. Und zwar, ich habe ja von meinem Arbeitgeber ein Surface mit Windows. Und das wollte ich dann eigentlich zu Hause dann auch so einrichten, dass ich dann auch schnell mal was ausdrucken kann bei mir zu Hause direkt vom Surface. Mit Microsoft Windows 10 oder 11 jetzt im Moment. Und mein Drucker, das war ein Samsung, den ich jetzt ausgemustert habe, der wurde nicht mehr von Windows unterstützt. Mhm. Also ich habe es nicht geschafft, den zum Lauf zu bringen. Ich habe den an die Fritzbox gehängt über USB unter Linux, hatte ich den die ganze Zeit, jahrelang jetzt in Gebrauch und habe da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, dass der nicht unterstützt werden könnte. Bei Linux ist der Support ausgelaufen. Mhm. Pech gehabt.
Der Treiber, super.
Ja. Mhm. Unter modernen Windows-Systemen wird er nicht mehr angesteuert. Mhm. Das ist bei einem Laserdrucker. Der hat noch immer so einen PCL-Standard, oder wie das hieß. Mhm. Nicht unbedingt PostScript, aber PCL-Treiber, die haben da eigentlich immer funktioniert. Und da hat es auf Teufel komm raus nicht geklappt. Mhm.
Ja, ja.
Jetzt drucke ich nach wie vor also mit meinem Linux-PC. Und das Surface habe ich immer noch nicht dazu gebracht, mit meinem Drucker zu kommunizieren.
Okay.
Mit einem Raspberry Pi ja nicht einen Drucker-Server einrichten?
Also das finde ich jetzt schon ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Ja. 10 Minuten.
Ja.
Hatte ich auch schon.
Ja, da die Sachen alle in der Cloud sind, drucke ich entweder in der Schule oder jetzt dann hier zu Hause von meinem Linux-Rechner aus.
Ja.
Und damit kann man ganz gut leben, ohne dass separat deswegen noch ein Raspberry laufen muss.
Ja.
Ich hatte damit neulich experimentiert mit so einem File-Server, mit SyncThing.
Mhm. SyncThing.
Ja, ich hatte da früher eine Nextcloud drauf. Ich hatte da Nextcloud Pi installiert. Hatte ich eine Zeit lang benutzt. Das fand ich auch ein bisschen Overkill und das hat den Raspberry 3B auch dann etwas überfordert.
Ja.
Und da habe ich jetzt das einfachere SyncThing benutzt. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann hatte ich ein Update auf meinem Linux, auf meinem Surface-Rechner. Und dann konnte ich da kein SyncThing mehr installieren. Das ist vom Hersteller verdongelt. Also vom Arbeitgeber.
Okay.
Das sind wieder jetzt alle Rechte beschnitten.
Wieder eine Einbahnstraße.
Ja. Also ich kann da keinen eigenen Cloud-Speicher ansteuern übers Dienstgerät. Was datenschutzrechtlich wesentlich unbedenklicher wäre.
Ja, stimmt.
Wenn ich meine eigene Nextcloud betreibe und ansteuere, ist es wohl ein anderes Sicherheitsniveau, als wenn ich Microsoft OneDrive benutze.
Mhm. Auf jeden Fall.
Wo die Server irgendwo in Amerika stehen.
Mhm.
Wo das politische Klima gerade immer unangenehmer wird.
Mhm. Richtig.
Wer weiß, vielleicht ändert sich da die Schulpolitik mal.
Mhm. Naja. Wir wollen es hoffen. Also Nextcloud und die ganzen großen Sachen habe ich inzwischen eigentlich ausgelagert. Die sind nicht mehr bei mir zu Hause.
Hast du einen Server gemietet, oder?
Mhm, genau.
Das ein Hoster?
Genau, ich habe 2. Und das funktioniert mit Juno Host perfekt.
Self oder Fremdhosting?
Self.
Das heißt auf deinem eigenen Raspi oder auf dem anderen Rechner?
Mhm. Man kann es beide. Also man kann es auf dem Raspi machen und auf einem V-Server.
Und du hast auf einem Raspi?
Ja, da wo meine Passwortmanager und so sind, das ist zu Hause. So wie Bitwarden zum Beispiel.
Welches Modell hast du da am Laufen vom Raspi?
4.
Den 4er.
Mhm. Und mit VPN greife ich dann auch Frau, Kinder über VPN dann zu den Raspi, der zu Hause steht.
Mhm. Hast du da das Betriebssystem auf SD-Karte, oder?
Ja.
Und hängen da Festplatten dran?
Auch, ja.
USB-Festplatten?
Ja.
mit eigener Stromversorgung?
Ja.
Okay.
Ich mache das so, die SD-Karten monatlich ein volles Backup. Und die Festplatte wird mit einem alle 14 Tage auch ein komplettes Backup gemacht.
Hört sich sehr professionell an.
Wie heißt das Sprichwort? Kein Backup ist ein gutes Backup, oder wie geht das?
Kein Backup, kein Mitleid.
Richtig, genau. Aber also das geht schon automatisch von der Hand. SD-Karte mit DD-Befehl, ISO-Datei erstellen. Am PC speichern, dann speichern, wo man will. Und die Festplatte, 2 oder 3, immer verschiedene SSD mit Clonezilla. Geht relativ flott.
Ich habe noch meinen 4er rumstehen, der nichts zu tun hat.
Könnte man produktiv einsetzen.
Ja. Also ich habe auf dem 3B zwischendurch wieder mal probiert, Nextcloud einzurichten und hatte da eine Anleitung, wo man Docker verwendet hat. Und das hat dazu gesorgt, dass die Nextcloud-Oberfläche im Browser gerade mal kurz angezeigt wurde, dann ist sie eingefroren.
Okay.
Der 3B kann das nicht mehr.
Also auf dem 4er läuft das, das weiß ich. 4er ist relativ normal.
Mein Problem bei der Nextcloud war, ich wollte eigentlich nur den File-Server. Und dafür irgendwie so eine MySQL-Datenbank einrichten und das Ganze drumherum, fand ich dann doch ein bisschen viel.
Das ist der Nachteil von Nextcloud, ne? Weil für was Daten, Datensync, Kalender vielleicht, Notizen. Das ist mit der Nextcloud machbar, aber ist relativ aufwendig.
Ja.
Und die Updates, da träume ich schon davon.
Ja, es geht immer nur versionsweise.
Ja.
Man kann keine Zwischenversion überspringen.
Genau. Und die Fehlermeldungen, wie?
Ja.
Nach einem Backup mindestens eine Stunde Arbeit, bis wieder alles normal läuft.
Grauenhaft.
Richtig, ja. Aber das ist Nextcloud, also. Ist ein schönes Produkt, also taugt mir. Aber es steckt viel Arbeit dahinter.
Ja.
Jetzt habe ich eh gelesen, jetzt haben sie also ein Produkt OpenCloud, kann das sein? OpenCloud?
Ja, das habe ich auch schon mal gesehen.
Schon, gell? Die sollen genau den Gegenweg einschlagen, die Nextcloud eingeschlagen hat. Also wirklich alles nur mehr, was sein muss.
Ja, ohne, soll auf OwnCloud basieren, ja. Ähnlich wie Nextcloud und hat aber eben die
abgespeckt.
Ja, abgespeckt. Hat die Philosophie, es wieder einfacher zu machen.
Richtig.
Während Nextcloud immer mehr und mehr angebaut hat.
Ja. Wird für uns Privatanwender wahrscheinlich nicht die Zukunft sein. Ob es Firmen machen, Institutionen, fraglich. Brauchst du ja fast einen eigenen ITler dazu.
Für Nextcloud?
Ja.
Ja. Ja, das scheitert schon mal an der Frage der Finanzierbarkeit. Wenn die Schulen da einen eigenen Server da betreiben müssen in ihrem Haus, da muss sich ja auch jemand drum kümmern. Oder man bezahlt einen Fremdhoster dafür. Was man eigentlich schon machen könnte. Also ich betreibe auch einen Podcast für meinen Arbeitgeber. Und der läuft auch vom IT-Dienstleister eigentlich, von dem die Schule ihre Homepage hat. Da hat er halt dann noch einen Webspace zur Verfügung gestellt dann für die Homepage des Podcasts. Der läuft auf WordPress-Basis.
Okay.
Und für die Verwaltung des Podcasts gibt es da ein Plugin, das sogenannte Podlove-Plugin. Das ist so der Golden Standard.
Okay.
Freie Podcast-Welt. Und typischerweise ist ein Podcast eine Audiodatei, die man mit einem Feed abonnieren kann, mit einem RSS-Feed. Mhm. Und die wird von im Prinzip jeder Person im Internet angeboten und nicht von Big Tech oder irgendwelchen Monopolisten wie Spotify und Co., sondern das ist ein demokratisches Medium, das es ermöglicht, dass jede Person, die einen Podcast eben betreiben will, ins Internet geht und einen solchen da reinstellt. Mhm. Das scheint jetzt im Moment ein bisschen bedroht zu sein.
Ja.
Nachdem solche Leute wie Spotify da drin herumwurschteln und es mehr und mehr so auch Prominente gibt, die Podcasts betreiben, die es dann auf Spotify nur gibt hauptsächlich.
Hm.
Also Tageszeitungen haben so True Crime Podcasts.
Hm.
Also die Medienprofis, die sind dann auf solchen Bezahlplattformen wie Spotify.
Ah, okay.
Das zerstört die freie Podosphäre.
Hm. Marketing-Trick.
Ja, meine Tochter kennt eigentlich nur Spotify zum Podcast hören, was ein bisschen traurig ist.
Richtig, gell? Generell die junge Generation.
Die mag Podcasts und hört aber immer welche über Spotify. Mhm. Und da habe ich dann erstmal erzählt, was Podcasts eigentlich sind. Aha, hat sie gar nicht gewusst. Bei Fridays for Future war sie mal engagiert.
Mhm.
Die haben einen Podcast gemacht, den haben sie auf Anchor veröffentlicht.
Okay.
Und das ist so ein Bezahldienstleister.
Mhm.
Bei dem hat man halt dann als Podcaster überhaupt keine Kontrolle. Und Anchor hat auch zahlreiche Rechte dann an dem Podcast.
An dem Podcast?
An dem Podcast selber.
Mhm.
Also irgendwie gerade für so eine Bewegung Fridays for Future nicht gerade die beste Wahl gewesen.
Mhm. Ja, richtig.
Da sind die jungen Leute dann doch sehr unbedarft.
Mhm. Da müssen ja wir alte Hasen schon schauen, die kleinen Zeilen dazwischen lesen.
Ja. Was spielst du so für Sachen unter Linux?
Auf dem Gamer-PC.
Hm? Ja.
Einen LKW-Simulator.
Aha.
Das ist der Eurotruck-Simulator. Da habe ich schon sicher 400 Stunden drauf. Das ist so nach der Arbeit so die Ruhephase. Du musst so von A nach B fahren. Grafik ziemlich gut, sehr realistisch. Und dann so Wirtschaftssimulationen, da bin ich zu Hause.
Ah ja.
Mhm.
Das war nie so mein Ding.
Okay.
Was ist so der Reiz am LKW-Simulator?
Die Ruhe. Da sitzt du hin, dann nimmst du das iPad in die Hand und genießt die Aussicht, Spanien und so, fast ganz Europa, bis in die Türkei.
Aha.
Und Städte ziemlich realistisch, Brandenburger Tor und so weiter in Berlin, gibt's alles. Also sie geben sich da sehr viel Mühe bei der Grafik. Spiele gibt's schon seit 2012, glaube ich. Und wird eigentlich immer kontinuierlich verbessert. Zuletzt ist jetzt, glaube ich, Griechenland dazugekommen. Mit den kleinen Dörfer und schmalen Straßen. Du fährst damit an so einem 40 Tonner durch. Es kann offen eine Aufgabe sein.
Ja. Wenn man drauf steht.
Ja, das ist. Der Gegensatz ist bei World of Tanks.
Ein Ballerspiel mit Panzern.
Ja, genau. Das ist das Gegenteil davon.
Ich spiele gern manchmal noch Quake 1, auch ein Ballerspiel.
Mhm.
Quake 2 habe ich jetzt wieder mal angefangen.
Mhm. Guck.
Und Doom Mods habe ich auch installiert mit Doom Runner, wo ich sagen muss, also da fehlt mir die Zeit, sind zu viele. Und irgendwie werden die Reflexe auch langsamer.
Ja, das stimmt.
Man ist nicht mehr so gut beim Ballern.
Ja.
Aber es hält auf gewisse Art und Weise dann schon noch ein bisschen fit, denke ich.
Ja. Bin ja selber in den jungen Jahren nie so der Baller gewesen.
Wo ich mich mal richtig reinsteigern konnte, war Tomb Raider.
Tomb Raider, okay.
Da habe ich 1 und 2 komplett durchgespielt.
Ja. Das habe ich ja auch auf der PS4, glaube ich, war das.
Das läuft auch sehr gut inzwischen wieder unter Linux.
Ah, okay.
Mit OpenLara gibt es einen Linux-Pod.
Ja, okay.
Bei den Doom-Sachen muss man sagen, die wurden von der Firma id ja tatsächlich auf Linux-Rechnern entwickelt.
Mhm.
Die waren dann zwar hauptsächlich in der Windows-Version bekannt, aber die wurden auf Linux-Rechnern entwickelt und dann irgendwie portiert. Und die hatten so eine Basis, die man dann leicht anpassen konnte, sodass da ziemlich früh dann Linux-Ports dann auch am Start waren.
Mhm.
Für alle möglichen Doom-Versionen.
Mhm.
Und ich hatte mal früher den Vergleich gemacht, Doom 3 lief bei mir mit mehr FPS unter Linux als unter Windows.
Ja, das ist Linux.
Das habe ich auch noch nie richtig durchgespielt, Doom 3.
Das
sind so Sachen, die sammeln sich da so an.
Ja, aber auch sicher Steam 20, 30 Spiele.
Ich habe jetzt auf Steam Half-Life entdeckt.
Ja.
Da gibt es so eine neue Variante, Black Mesa heißt die.
Mhm.
Die haben die für 2 € hergeschenkt.
Ja, genau. Da habe ich dazu mal alle 2 Teile gekauft.
Da gibt es jetzt eine überarbeitete Variante, neues Update. Mhm.
Ja. Habe ich auch schon ein Video von Teil 3 gesehen.
Mhm.
Aber das dürfte auch in den Kinderschuhen stecken.
Für diesen zweiten Teil oder für dieses Black Mesa gibt es andauernd irgendwelche Updates. Man kommt da gar nicht zum Spielen. Wenn man das Steam startet, will es immer erstmal updaten.
Ja, okay.
So zwischendurch mal an und zocken. Ist das schwierig?
Ja. Einzer Teil war schon genial für diese Zeit.
Ja, das auf alle Fälle. Wegweisend für diese Shooter-Software.
Von denen Steam heute noch lebt wahrscheinlich.
So vergeht 1 Stunde. Wir haben jetzt tatsächlich schon 1 Stunde gequatscht.
Echt?
Oh. Ja, auf dem Aufnahmeknopf ist eine Uhr.
Ah ja, genau, richtig. Ja, 1 Stunde und 10.
Ja, ordentlich.
Hoffe, dass der erste Podcast von mir. Man merkt das schon, gell?
Woran? Du redest doch ziemlich frei.
Schon?
Ja.
Okay. Kommt man die zuvor?
Also, manche Leute machen sich da echt verrückter, wenn ich sage, mach mich mehr einen Podcast.
Ja, nein.
Und dann so nach den ersten paar Minuten legt sich dann so die Nervosität.
Mhm.
Und dann läuft es.
Eine gesunde Nervosität.
Ja. Also ich mache auch Podcasts bei mir an der Schule live mit Aufnahmegerät, also mit Mischpult.
Mhm.
Den Rodecaster Pro Duo habe ich da für die Schule angeschafft. Mhm. Und da ist dann, sind dann 4 Headsets angeschlossen. Da sitzt man dann in einem Raum, also live an einem Tisch. Mit maximal 4 Personen. Und da habe ich mir sagen lassen das letzte Mal, das sieht sehr einschüchternd aus. Der ganze Aufbau. Okay.
Mhm.
Wenn also das Mischpult auf dem Tisch liegt und dann sämtliche Kabel ringsherum liegen und dann die Headsets.
Okay.
Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
Wenn 4 Mikrofone immer stehen, dann?
Ja, es stehen ja keine 4 Mikrofone, es liegen da 4 Kopfhörer rum.
Eben. Deswegen sage ich ja, wenn 4 Mikrofone nummer stehen, dann schaut die Geschichte wahrscheinlich anders da aus, ne?
Ja. Das sieht dann schon professioneller aus.
Mhm. Noch einschüchternder.
Noch einschüchternder, ja.
Ich hatte ja davor, also bevor ich da das Mikrofon da gekauft habe, hatte ich ein Headset, aber mit dem konnte ich nichts anfangen. Also, weiß nicht.
Ja, Headsets sind ein schwieriges Thema.
Ja, entweder hat es an mir gelegen oder keine Ahnung.
Ja, es gibt irgendwie nur 2-3 Modelle, die wirklich gut klingen.
Ah, okay.
Die anderen kann man irgendwie nehmen und weit wegwerfen.
Okay.
Die sind hauptsächlich für Gamer gedacht und da reicht es, wenn man die Stimme verstehen kann.
Mhm.
Die muss nicht mal gut klingen anscheinend.
Ja. Mhm. Da habe ich sonst gehabt.
Es gibt 2 von Beyer Dynamic, von der Firma Beyer Dynamic. Die haben so komische Zahlen. Da gibt den 797 und den 297. Die werden jetzt nicht genau stimmen, die Zahlen.
Mhm.
Und die haben eine sehr gute Sprachqualität. Und dann gibt es noch einen von Sennheiser, den auch so Sportreporter verwenden. Das erkennt man an dem geteilten Band am Kopf, wenn die den tragen, so bei manchen Sportsendungen.
Mhm.
Und dann hört es irgendwie schon auf.
Mhm.
Das ist irgendwie sehr merkwürdig, dass es da keine größere Auswahl an guten Headsets gibt.
Mhm.
Und die lassen sich auch ganz schön bezahlen.
Ja, also ich hatte auf Mastodon schon mal eine Umfrage gemacht und gefragt, was soll man verwenden? Der eindeutige Tenor war das Headset. Konnte zwar keiner sagen, was für eines, aber Headset, okay. Hatte eins bestellt, 50 oder 60 Euro, nicht das billigste. Ja, das Rauschen ist recht zum Hören gewesen.
Ja, die haben dann schlechte Mikrofone, die verrauscht sind.
Mhm.
Und auch Mikrofone, wo die Stimme dann ein bisschen blechern klingt, wenn man Pech hat.
Mhm, richtig. Das noch dazu.
Also mein Nobel-Headset von Beyer Dynamic ist das DT-797. Und das günstigere, was ich für die Schule gekauft habe, sehe ich gerade nicht. Das hat eine andere Nummer. Also Beyer Dynamic hat auch noch MMX100. Das ist ein Headset für 69. Dann hat es noch ein MMX200 und MMX300. Das kostet sogar 400 Euro. Mhm. Boah. Dann gibt es den DT290. Der hat eine 2 davor. Beyer Dynamic DT290, das müsste der sein, oder 297. Der sogenannte Golden Standard, den ein gewisser Tim Pritlove für Podcasts mal empfohlen hat.
Ah, okay.
Und die kosten also zwischen 250 und 300 Euro. Und das 797 hatte ich meins, glaube ich, für 350 Euro gekauft. Ja, das DT290 MK2 ist hier bei Kaufland für 423 gelistet. Ganz schön. Also Biodynamik nutzt das seine Nischenposition ganz schön aus. Das Problem ist, einmal ein Headset zu finden, was man nehmen kann, das dann auch diese Qualitätsstandards eben hat, dass man damit Podcasts aufnehmen kann, ohne dass man hinterher das Gefühl hat, das war jetzt aber blechern. Klingt dünn nach Kanister und Gießkanne. Und das andere Problem, was sich dabei ergibt, ist natürlich, wo schließe ich das an? Also die Biodynamic-Headsets, die haben einen XLR-Anschluss für das Mikrofon und einen großen Klinkenanschluss für den Kopfhörerteil.
Ah, okay. Also, die haben das separat.
Also da geht das Kabel so, das gabelt sich dann so. Und da braucht man natürlich dann auch ein Audio-Interface mit XLR-Anschluss, wo man das anschließen kann. Und viele Gaming-Headsets, die haben ja nur diese Mini-Klinkenanschlüsse, die man dann direkt in die PC-Soundkarte einstecken kann. Und zwischendings sind dann eben die USB-Mikrofone, die ihr eigenes Audio-Interface eingebaut haben. Die haben natürlich so den Nachteil, dass da dann an der Qualität dann auch ein bisschen gespart wird. Oder weil die weniger Platz haben dann im Gehäuse. Ja. Aber du hörst dich recht gut an, muss ich sagen.
Ja, schon, okay. Weil das Pfeifein, oder wie das heißt da?
Das war schon günstig mit so 34 Euro.
Ja, ihr habt dazu mal nur 49,90 Euro.
Okay.
Ja.
Also generell ist es einfacher, eine gute Qualität hinzukriegen, wenn man separat Kopfhörer und separat Mikrofon verwendet, als wenn man ein Headset kauft. Also ich habe mir mal erklären lassen, beim Headset ist es so, dass die Mikrofone sehr, sehr klein sind und da muss die Technik dann halt entsprechend gut sein und hochwertig, die da verwendet wird. Und bei den herkömmlichen großen Mikrofonen, da können die Bauteile eben auch ein bisschen billiger sein, die man da reinbaut. Die haben mehr Platz. Das ist keine so stark miniaturisierte Technik. Also die Membran beim Headset-Mikrofon, die ist viel kleiner. Die muss dann halt besser schwingen können als bei dem größeren Mikrofon.
Beim großen, ja.
Und da ist es schwieriger, beim Headset die entsprechende Qualität dann auch nachzubauen.
Und teuer.
Und teuer. Und es wird immer gerade Anfängern auch empfohlen, du brauchst nichts weiter als ein Headset.
Ja.
Dann steht man da, hä, welches Headset denn? Also bei dem Mikrofon hat man eine gigantisch große Auswahl.
Ja.
Bei den Kopfhörern auch. Und kommt da eigentlich viel schneller ans Ziel. Aber das Problem. Also,
ja,
to do.
Also ich würde auch also Mikrofon sagen. Also Headset. Ja, ich habe zwar eins verwendet, aber glaube, Mikrofon ist da die bessere Wahl. Durch einen USB-Anschluss schon.
Ja, ist halt sehr kompakt, wenn du ein USB-Mikrofon hast. Es kommt darauf an, wer es auch benutzt. Also wenn ich ein Mikrofon habe, dann muss ich eine Mikrofondisziplin einhalten. Ich muss mich an das Mikrofon hinbewegen. Es gibt Leute, die können sowas überhaupt nicht. So ein Headset ist halt eben sehr praktisch. Man setzt es auf und das Mikrofon hat immer denselben Abstand. Und da kann es nicht passieren, dass jemand dann so weit weg ist vom Mikrofon. Oder zu nah hingeht. Auf der anderen Seite sind im Headset dann auch mehr Nebengeräusche, wie Schmatzen, Lippengeräusche und alles Mögliche drin. Weil das Mikrofon näher dran ist. Also für meinen beruflichen Podcast habe ich mit Absicht dann 4 Headsets. Vom Preis her hat es jetzt keinen so großen Unterschied gemacht. Also ich habe dann auch mal versucht, eine billigere Variante auszurechnen mit separaten Mikrofonen und Kopfhörern. Das wäre preislich auf dasselbe rausgekommen. Aber man hat mehr einzelne Teile zu verstauen und aufzubauen. Und die Leute, die das verwenden, die brauchen Mikrofondisziplin. Und wenn jemand nur einmal an so einem Podcast teilnimmt, dem dann erstmal Mikrofondisziplin beizubringen, ist schwierig. Also so kann man allen möglichen Leuten das Headset da aufsetzen und sagen, los, sprich. Und es ist immer der gleiche Abstand zum Mikrofon. Oder wenn man Let's Play aufnimmt. Also wenn man irgendein Spiel zockt und macht ein Let's Play, da ist so ein Headset auch sehr praktisch. Weil man sich dann frei bewegen kann, ohne dass man sich da jetzt überlegen muss, ob man zu weit vom Mikrofon ist. Aber es geht auch mit separatem Mikrofon. Habe ich auch schon gemacht.
Ja.
Wenn man
habe
da so
schon
ein,
versucht.
So ein
Tastatur.
Ja.
Tastatur, Klickgeräusche, alles war drauf.
Ja, aber es hängt jetzt vom Spiel ab. Wenn das ein lautes Spiel ist, dann stört ein bisschen Klick-Klack doch gar nicht.
Ja.
Aber okay, für so einen Einsatzzweck ist ein dynamisches Mikrofon vielleicht ganz etwas praktischer, weil da die Tastaturgeräusche nicht so laut sind. Das hat einen eingeschränkteren Aufnahmekegel. Aber ich habe den Test gemacht, also ich habe ein Podmic von Rode, ein dynamisches Mikrofon, und verwende jetzt gerade ein Luit, ein Kondensatormikrofon.
Okay, ja.
Und das ist wesentlich sensibler und da hört man mehr Tastaturgeräusche und auch das Rauschen meines PC-Lüfters als jetzt beim Rode Podmic.
Ah, okay.
Und ich habe auch mal den Test gemacht, so beim Spielaufnehmen. Also da haben sich beide nicht allzu viel gegeben. Wenn man spielt, zockt, das selber so seine eigenen Geräusche produziert, stört das Klackern der Tastatur jetzt nicht so sehr, es sei denn, man hat eine sehr laute Tastatur.
Gamer-Tastatur zum Beispiel.
Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Tasten.
Ja.
Die unterschiedlich klicken.
So wie die.
Ja, das hört sich nach einer lauten an. Ich habe extra eine laute mit Cherry MX Keep in Blau, weil ich das Klackern mag.
Ja. Ja, das Headset, also das Mikrofon hängt bei mir von so einem Mini-CD, PC. Also ich mache das nicht mit Gaming-PC. Und fast ein Lüfterloser ist das. 16 GB RAM. Ich glaube, es ist ein Pentium N100 oder wie die Dinge heißen. Für Debian mehr wie genug. Wenn ich so schaue, 5% Prozessorauslastung, 28% Speicher bei 10 Watt Verbrauch.
Den nimmst du dann als Thin Client für dein Gaming-PC?
Nein, das ist mein Arbeits-PC.
Ach so.
Ja. Ein Computer-PC nur zum Gamen.
Es gibt ja die Möglichkeit über Steam, die Spieleausgabe umzuleiten.
Richtig, ja.
Und dann mit einem schwächeren Rechner, der vielleicht am Fernseher hängt, das dann zu bedienen.
Das habe ich schon gehört, ja.
Das ist so direkt auf der Steam-Oberfläche bei der Play-Taste.
Die Oberfläche schaut nur aus, als wir bei Steam, nicht mit den großen Kacheln.
Von welcher Oberfläche redest du jetzt?
Von Steam, die Oberfläche, die mit den Kacheln, die gibt es am PC auch.
Ja.
Wo man umschalten kann auf Steam-Modus oder so.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Sondern man hat so große Kacheln über den ganzen Bildschirm verteilt. Von den Spielen.
Ja. Also ich habe es noch nicht getestet.
Ich auch noch. Ne? Ich hatte mal ein, was war das? Garuda Linux oder so irgendwas. Und der hat es inkludiert gehabt. Da habe ich es mir mal angesehen. Im Prinzip geht der auf einen Umschaltmodus, was dann ausschaut wie die Steam-Oberfläche.
Ah ja.
Ja. mit den großen Fenstern von den Spielen, Symbole. So sieht das dann aus.
Aha.
Zum Starten. Klick aufs Fenster. Fertig.
Ja.
Spiel startet.
Ja, Steam hat schon einiges geleistet für Linux.
Ja.
So ein Steam Deck wäre wahrscheinlich auch spaßig, aber man muss nicht alles haben.
Ja. Family sagt höchstens, jetzt ist er komplett.
Ja.
Ich sag's nicht.
Ja. Okay.
Preis ist auch nicht ganz ohne, ne? 400, glaube ich.
Stimmt, ja. Ist nicht ganz billig, der Spaß.
Ja. Und ich, sage, mache ich mit Brille lesen.
Ja, es hat einen kleinen Bildschirm.
Ja.
Da zocke ich doch lieber am 24 Zöller.
Genau. Auch mit Brille, aber scharf.
Ja.
Ja. Gut.
Ich konnte im Spielen am Fernseher auch irgendwie nichts abgewinnen.
Ja, sind mir die Pixel zu groß.
Ja, es ist auch nicht so die Umgebung, wo ich mich so anstrengen will vom Fernsehen.
Mhm.
Da möchte ich mich lieber faul aufs Sofa fletzen und berieseln lassen.
Genau.
Okay, wir sind weit gekommen.
Mhm.
Hast du noch irgendwas?
Nö, derweil nicht. Für die erste Folge bin ich zufrieden.
Ja, ich auch.
Und ich glaube, es folgen noch mehr.
Das hört sich doch klasse an. Dann verabschieden wir uns einstweilen mal innerhalb dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.